Die Kinder schlafen. Ein Hörspiel von Amina Gusner.
Ich erinnere mich an mein weißes Gitterbettchen. Mein Gitterbettchen war mein Reich. Ich wurde montags abgegeben und dann habe ich mich in eine Ecke des Bettes gesetzt und gewartet. Geatmet. Ich erinnere mich, ich liege da mit weit aufgerissenen Augen und starre an die Decke. Das ist alles, was ich gemacht habe. Bis es Essen gegeben hat. Essen. Das war meine einzige Tagesstruktur. Essen.
Los, schlafen! Sonst sperre ich in den Schrank! Und halt schlafen oder sperre ich in den Schrank!
Man musste schlafen, auch wenn man nicht müde war. Und nachts, wenn man da allein war, in dem Saal voller Gitterbetten ohne Erwachsenen, und keiner da, der ihn einsingt. Ne? Ich kenne das so aus den Hollywood-Filmen, da singen die Mütter für ihre Kinder. Oder von Freunden, die Kinder, die werden auch eingesungen. Da werde ich immer ganz traurig, weil ich genau weiß, für mich hat nie jemand gesungen.
Ich war die ersten 2 Jahre in so einem Wochenheim. Aber zu Hause wird nicht drüber gesprochen. Meine Eltern, die meiden das Thema. Ich habe also heimlich mal geforscht, wie das war in den Wochenheimen. Das skurrilste Verhalten war das Nachtverhalten. Wie sind denn wir Kinder nachts betreut worden? Da findet man in den Unterlagen, dass in den Wocheneinrichtungen bis zu 80 Kinder schliefen. Dabei gab es nachts oft nur einen Pförtner, den Nachtpförtner. Na, ob den das juckt, wenn da so ein Kind schreit, glaube ich nicht.
Erinnerst du dich? Wie du Kindergarten gespielt hast und ich mich so erschrocken habe? Du hast die Schuhe in Reih und Glied aufgestellt, so wie hier jetzt. Und dann hast du gebrüllt.
Los, schlafen! Alle, sofort! Und ich will nichts mehr hören! Und dann ab aufs Töpfchen! Manuela, sei sofort ruhig! Wenn du nicht sofort ruhig bist, dann sperre ich dich in den Schrank!
Manuela wollte nie schlafen.
Deine Fantasie.
Das war keine Fantasie.
Na, entschuldige, das hört sich nach Gefängnis an, aber nicht nach Kindergarten.
Ich habe Wochenheim gespielt, nicht Kindergarten. Ich war in einem Wochenheim, nicht in einem Kindergarten.
Was sollte ich denn machen?
Das weiß ich nicht.
Ja, siehst du, du hast ja keine Kinder. Du weißt ja gar nicht, wie das ist.
Schlimm waren die Wochenenden, wenn ein Kind nach dem anderen von seiner Mutti oder seinem Vater abgeholt wird und man allein übrig bleibt. Dann wird man nicht mehr wach vom Schreien der anderen Kinder, sondern vom eigenen Schreien nachts, allein im Saal voller Gitterbetten.
Was weiß man denn? Die Schwester trägt ein paar Daten in ein Buch ein. Größe, Gewicht, Schädelmaße. Ob die Füße funktionieren? Aber die wichtigsten Sachen kann sie nicht eintragen, weil sie sie nicht weiß. Wer bist du? Wie wirst du aussehen? Wirst du ein gesundes Kind werden? Werde ich eine gute Mutter sein? Werden wir zusammenpassen, uns lieben? Werde ich dir geben können, was du brauchst? Wie wird das werden, unser Zusammenleben? Wie uns verändern? Nichts davon stand in dem Buch, nachdem du deinen ersten Schlag bekommen hast, mit den Füßen nach oben. Ich habe mich so gesorgt um dich. Ich war ja zum ersten Mal Mutter. Und keiner hat mir was gesagt.
Und jede Nacht den gleichen Traum, ich vergesse dich zu füttern. Dann, manchmal stand ich nachts an deinem Bett und habe dich beobachtet, wie du schläfst. Atmest du noch? Bist du schon tot? Manchmal hast du das gespürt, hast die Augen aufgemacht. Und gelächelt. hast mich angelächelt.
Das Schlimmste war, dass ich immer im Gitterbett lag. Tag und Nacht. In meiner Erinnerung lag ich 3 Jahre lang immer nur im Gitterbett.
Meine Mutter hatte nicht so viel am Hut mit mir. Ich schon mit ihr, aber...
In meiner Erinnerung lag ich immer wach und habe an die Decke gestarrt.
Ich hatte ja auch diese Fernsehaufzeichnung. Das brachte Geld. Und wir brauchten auch das Geld. Eine Waschmaschine kostet. Und dein Vater. Das Theater hat mir übergangsweise ein Zimmer zur Untermiete besorgt, bevor sie mir eine richtige Wohnung geben konnten. Na, da kann man doch nicht mit dem Baby ankommen. Das Heim war schön, das lag am See. Sonntags konnte ich dich besuchen und mit nach Hause nehmen, aber ich hatte ja kein Zuhause. Andere haben ihre Kinder auch abgeben müssen. Das war normal damals. Und du warst auch ganz still, als fremde Arme dich entgegennahmen. Ich weiß noch, einmal kam ich dich besuchen. Du lagst in deinem Bettchen, nuckelnd. Und da blitzten 2 Zähne aus deinem Mund, unten. Wann ist denn das passiert? Und dann hast du die Augen aufgemacht, hast mich angesehen. Und in deinen Augen war keine Erinnerung. Das war ein Schreck. Und dann hast du gelächelt. Ich habe mich gefreut. Ich dachte schon, jetzt erinnert sie sich an mich. Bis ich begriffen habe, du hast die Pflegerin angelächelt. Dein Lächeln gehörte mir nicht mehr. Weißt du, wie ich mich da gefühlt habe? Und dann, wenn ich dich besuchen kam, da hast du dich gefreut. Hast ganz aufgeregt genuschelt. Konntest ja schlecht sprechen mit deinen 3,5 Jahren. Aber die anderen Kinder konnten ja dort auch ganz schlecht sprechen. War mir natürlich klar, wessen Schuld das war. Meine. Ich war einfach zu selten da, um mit dir zu sprechen. Das tat weh. Das Ganze. Diese ganze große Situation. Eine Hauptrolle nach der anderen. Das, diese große, große Situation. Das war ja meine Julia-Zeit. Ein Shakespeare nach dem anderen. Und ich musste alles spielen. Ich kam ja frisch von der Schule. Und da hatten wir für eine Szene einen Monat Zeit. Jetzt hatten wir eine Probe für eine Szene. Klar, natürlich, die Hauptrollen haben die Männer gespielt. Die haben ihren Text nicht gekonnt und haben die meiste Probenzeit aufgefressen. Und dann jeden Abend auf der Bühne. Immer diese Liebesszenen. Und die Kollegen, die stanken nach Schweiß oder nach Alkohol. Oder wenn es ganz schlimm kam, haben die noch vor der Vorstellung ein Fischbrötchen in der Kantine gegessen. Also damals ging es doch gar nicht darum, wie es mir geht. Oder was ich brauche. Also, diese Frage hatte ich nicht mal. Geschweige denn irgendein Kollege.
Das war eben, damals hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, die haben überhaupt nicht über Kinder nachgedacht, dass die was fühlen könnten. Kinder mussten funktionieren. Das war normal.
Was in meinem Leben traurig war, da muss ich schrecklich lange nachdenken.
Also, das war ja dann auch so, als ich aus dem Heim draußen war, da wurde es ja nicht besser. Ich musste funktionieren. Also, woran ich mich erinnere, ist, dass man immer im Takt sein musste, immer. Das durchzieht sich wie ein roter Faden in meiner gesamten Kindheit. So die Körperabläufe waren vorgeschrieben, jetzt im Heim durch so ein Tamburin, klack, 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 waschen, 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 strecken, strecken, hüpfen, hüpfen, anfassen und klack, klack, klack. Ich habe das ja nie witzig gefunden, dass es da diese Schellen hat. Das war ja einfach nur die Unterstreichung des Takts. Gehorsam sein eben. Unterwerfung.
verlassen. Das alte Lied, verlassen.
Ich bin mit 7 Wochen abgegeben worden. Die Eltern mussten ja weiterarbeiten. Und es gab nur einen Elternurlaub von 6 Wochen. Ich bin tatsächlich ein Jahr länger geblieben in der Wochenkrippe, als vorgesehen war. Man durfte ja nur bis zum 3. Lebensjahr, ne? Und dann wechselte man in so ein Wochenheim. Aber ich bin eben bis zum 4. Lebensjahr geblieben. Und es war ganz simpel. Also ich war einfach wahnsinnig lieb. Ach, sagt die Kindergärtnerin, die kann ruhig länger bleiben. Die kümmert sich immer so nett um die Kleine. Haben wir weniger Arbeit. Ich meine, das sagt ja alles über mich. Und welche Strategie ich schon damals entwickelt habe, um soziale Zuwendung zu bekommen. Also wenn ich soziale Zuwendung gegeben habe, habe ich im Gegenzug Anerkennung gekriegt.
Ich war die ersten 6 Jahre in einem Wochenheim. Kann man sich vorstellen, wie meine Beziehung zu meiner Mutter ist? Heute verstehe ich das. Sie war ja auch traumatisiert. Selber Heimkind. Damals habe ich mich immer nur allein gefühlt. Ganz allein.
Warum hast du mich eigentlich nicht zu meiner Oma gegeben? Oder zu meinem Vater?
Der wollte dich doch gar nicht. Der hat gesagt, es ist meine Sache. Als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, da hat er gesagt, na und, was machst du jetzt? Ich habe gesagt, ja, abtreiben. Da hat er gesagt, besser. Und dann, als ich ihm gesagt habe, dass ich das Kind doch kriege, da hat er gesagt, naja, also wenn du denkst, dass du das schaffst.
Krass.
Ich fand das normal. Das war auch normal damals. Kinder, die waren Frauensache. Genauso wie der Haushalt. Ich habe einfach gedacht, ich muss das alleine wuppen. Und außerdem gab es ja dann eben diese Wochenheime.
Ich war 3,5 Jahre im Wochenheim. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo mir gesagt wurde, dass ich nicht mehr ins Wochenheim muss. Das war so ein Tag bei uns, Leipziger Hinterhof, Garagenhof, ich ganz allein mit meinem Dreirad. Und schleifenartig rede ich vor mich hin, dass diese Frau meine Mama ist und dass ich hier wohne. Das war ein sehr unmögliches Gefühl, weil diese Frau, die mich zur Welt gebracht hat und mich dann bei sich aufgenommen hat, für mich eine total fremde Frau war.
Die Erzieher haben das ja auch zeitlich gar nicht geschafft, zu jedem Kind eine Beziehung aufzubauen. Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen ihre Struktur abgearbeitet. Das war ja alles ganz genau vorgeschrieben. Wann und um wie viel Uhr muss gefüttert werden? Wann müssen die zum Spielen hingelegt werden? Das heißt, zum Spielen kamen die in eine etwas größere Krabbelbox. Aber das war immer noch keine Beziehung zu einem Erwachsenen. Die hatten dann 1 Stunde Zeit, vor sich hinzukrabbeln. Da gibt's Fotos. Die sind verheerend.
Die Entscheidung, mein Kind wegzugeben, war nicht leicht. Aber es musste eben sein. Er war 4 Monate alt, hat sich an mich geklammert, hat geweint, ich habe auch geweint. Aber was sollte ich machen? Ich habe immer an ihn gedacht. Immer, wenn wir getrennt waren, habe ich mich gesorgt. Und wenn ich ihn abgeholt habe, dann sah ich, dass er sehr wund war. Und dann am Wochenende, dann habe ich ihn wieder hingekriegt und in der Woche wurde er dann wieder wund. Schlimm war, dass wenn ich ihn abholte, dann hat er mich angeguckt wie eine Fremde. Das ging jede Woche. Abschied war das, was uns am meisten in Erinnerung blieb.
Am liebsten bin ich allein. Es war immer so. Das kenne ich. Ja, ist in Ordnung für mich.
Und dann kommt noch ein Fehlschluss. Die haben festgestellt, dass die Kinder montags, wenn die Kinder von den Eltern abgegeben wurden, haben sie geweint. Aber am Mittwoch und am Donnerstag waren sie still, die Kinder. Doch am Freitag fingen sie wieder an zu weinen, wenn sie zu den Eltern mussten. Die Interpretation war also, dass sie die Kinder endlich wieder beruhigen konnten. Sie waren in guter Obhut und dann kamen die Eltern wieder und haben die Kinder wieder aus der Ruhe und der Obhut gerissen. Da weinten die Kleinen. Die haben gar nicht verstanden, dass diese Mittwochsruhe pure Erschöpfung war, Resignation. Das war für die gar nicht im Fokus. Natürlich war dann die Rückübergabe an die Eltern wieder eine Traumatisierung, weil das, woran sie sich gerade gewöhnt hatten, wird wieder unterbrochen. Dieser Anpassungsprozess wird Woche für Woche neu abgefordert. Das ist emotionale Höchstleistung. Das ist purer Stress für so lange Zeit.
Ich erinnere mich nicht an viel aus meiner frühen Jugend. Das eine war ein dunkler Raum mit lauter Gitterbetten und ich liege da und atme, warte. Ich erinnere mich auch, dass mich meine Mutter abholt. Ich war glücklich und überrascht. Offenbar war es eine außerplanmäßige Abholung. Woran ich mich aber wirklich erinnere, ist, dass sie mir immer so sehr gefehlt hat. Oft. Ja, gerade als Kind hat sie mir sehr gefehlt. Ich habe jetzt keinen großen Antrieb, mit meiner Mutter darüber zu sprechen. Ich habe das mal gemacht im Zuge einer Therapie, aber das brachte genau gar nichts und dann habe ich es auch wieder gelassen. Ich erinnere mich, dass es in den Erzählungen über das Wochenheim Abweichungen gab. Da ist nichts konstant, wie lange ich dort war. Bei meiner Mutter waren es weniger als 3, bei meinem Vater 4 Jahre. Ja. Sie baut sich die Vergangenheit, wie es ihr gefällt. So wie sie sagt, war es so, dass ich immer nur ganz kurz da war und dass sie mich immer abgeholt hat. Und dann erzählt sie diese Anekdoten. Einmal hast du eine Puppe in den Fuß geworfen, als ich nur ganz kurz nicht hingeguckt habe. Und als du gemerkt hast, dass die Puppe nicht wiederkommt, da hast du geheult. Oh. Ja, sie ist eine Anekdotenerzählerin.
Warten Sie, das sage ich Ihnen gleich. Könnte mal. Das sage ich Ihnen gleich. Das ist der lange Weg des Lao Tse in die Emigration. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch noch um. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit dazu.
Ich kam vom Studium, klar, die waren mit dem Studium fertig und da wieder zu ist, ne, haben die dann begonnen, ihren Karriereweg einzuschlagen.
Deshalb kann man nichts auf das geben, was sie erzählt. Vielleicht, wenn es um Unterhaltung geht und Entertainment, ja. Aber wenn es um die Wahrheit geht, boah, da kannst du sie vergessen. Na klar. Wenn ich an diese Bilder denke, dann... Das ist nicht lustig, das hat mit Schmerz zu tun. Jedenfalls erinnere ich mich auch an ein Bild, wo ich ganz hinten in einem Kleinbus sitze und aus dem Fenster geguckt und gewunken habe. Interessanterweise sehe ich mich selber winken. Wie Kinder hinten in einem Bus sitzen und winken. So ein Bild. Vielleicht ist das auch ein Filmbild, was ich in Erinnerung habe? So wie der Film Auf Wiedersehen, Kinder, so ein Bild? Ach, vielleicht ist das jetzt auch gar nicht meine Erinnerung, sondern nur das Bild in dem Film hat das Gefühl von damals halt wieder hochgeholt. Mal dieses Verlassensein Und diese Einsamkeit, das ist ja mein frühester Begleiter. Das hat sich ja später auch nicht geändert, als ich bei meiner Oma war und dann bei meiner Mutter. Die sind ja alle egomanisch in ihrem Beruf. Mein Vater auch, aber bei meiner Mutter ist es besonders. Da gibt es keinen, da ist alles entweder Film oder Theater. Alles ein klassischer Dreiakter. Die Storys variieren auch. Klar. Mich macht das wütend.
Dieses Urteilen immer darüber, was Frauen wie gemacht haben, das ist doch zum Kotzen. Und es bleibt auch alles an ihnen hängen. Also die haben dann die ganze Arbeit und trotzdem machen sie alles falsch. Also sie machen die ganze Arbeit und dann trotzdem machen sie alles falsch.
Ja, das ist meine Mutter, 76, mein Vater ist über 80. Mein Vater erinnert sich noch eher, aber bei meiner Mutter wird alles zu einer Geschichte. Also das, beziehungsweise zu einer Story und eigentlich zu einer Filmgeschichte. Insofern bin ich da eher ein bisschen vorsichtig, was da sozusagen Anekdote ist oder du verstehst, ne? Also nach dem, was sozusagen sich herauskristallisiert hat beim Fragen irgendwie, war ich da auch schon bei irgendwelchen Pflegeeltern mal zeitweise so und wohl auch irgendwie mal ganz kurz auch schon in so einer Einrichtung, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also meinte mein Vater mal, aber er meinte vielleicht, wenn überhaupt 2 Monate oder so. Also nicht so wie hier in Berlin. Also danach sozusagen zu meiner Oma bin, nach diesem Wochenheim. Also ich war, wenn die Aussagen so stimmen, ungefähr ein Jahr da drin. Und war danach dann irgendwie nicht so wahnsinnig fit.
Ich muss mal sagen, es wurde alles von staatlicher Seite geregelt. Ja, es wurde alles wurde vorherbestimmt und geregelt. Ich musste ja erst anmelden, dass ich schwanger war, ne? In der Klinik und alle so eine Sachen. Musste ich ja nur alles machen. Und ich habe aber dann in diesem Heim, habe ich dann entbunden.
Meine Eltern haben sich beschwert, dass ich, wenn ich als Baby an den Wochenenden zu Hause war, ständig geschrien habe. Mein Bruder war nicht in der Wochenkrippe, der wird bis heute geliebt. Ist doch klar.
Die Oma hat nie geweint, die hat immer nur die Zähne zusammengebissen. Die hat so oft die Zähne zusammengebissen. Am Schluss hatte sie keine mehr. Das muss jetzt, also muss es jetzt.
Ich glaube, es gibt bis heute keine gute Lösung. Die Frauen im Westen, die waren ja nicht glücklicher. Ich weiß nicht, ob es den Kindern da so viel besser ging, weil sie zu Hause waren. Also, keine Ahnung.
Wenn die früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Ich binde mir eine Schürze und feg die Stube aus.
Warum macht denn keiner mal sauber? Und die Stromrechnung, die ist auch noch offen, los, haut ab! Lasst Mami alleine! Mami muss einmal für sich sein, Mami ist auch nur ein Mensch!
Es wurde hier auch schon viel erwähnt, dass es in der DDR nun einmal so war, dass die Frauen sofort wieder arbeiten mussten. Und es ist auch bekannt, dass da in der DDR nicht lange diskutiert und gefackelt wurde. Wer nicht funktionierte, war asozial. So einfach. Wir Frauen waren zumeist sehr jung, wenn wir schwanger wurden, meist um die 20. Alles andere war ja schon alt. Und diese jungen Mütter wurden dann mit der Realität konfrontiert. Also fast ja noch ein Mädchen bekommt ein Kind mit 19 oder 20, dann stehen ihr 6 Wochen nach der Geburt zu und dann soll Frau arbeiten gehen. Und zwar nicht nur 5 Tage halbtags, sondern 6 Tage im Schichtdienst. So, und dann wird gesagt, sie kann das Kind ja so nicht betreuen. Dann gibt es die Möglichkeit in eine Kinderkrippe. Das waren so viele Kinder, dass die ständig krank waren. Dazu kam, dass man dann den armen Wurm früh um 5 aus dem Bettchen zerren musste und ihn um 18 Uhr wieder abholen konnte. Und da schliefen die meistens ja schon wieder. Also gab man als Alternative die Wochenkrippe. Mutter arbeiten, Kind betreut und am Wochenende besuchen oder abholen. Freitagnachmittag holen und Sonntag wieder hin.
Untersuchungen haben ja ergeben, dass die Kinder, die im Wochenheim waren oder in der Wochenkrippe, eben sehr spät angefangen haben zu sprechen.
Ich war 3,5 Jahre im Wochenheim.
Also was mich wundert, also da hätte ich schon irgendwie Fragen an Eltern. Ich habe die jetzt nie laut gestellt, aber ey, haben die sich nicht gewundert? Die geben ihre Kinder montags ab und es kann keine Schuhe binden. Und dann holen sie die Kinder freitags wieder ab und es kann sich die Schuhe binden. Da wird doch was verpasst von den Eltern. Dieser Entwicklungsschritt. Aber alle sind ganz stolz und zufrieden, wie toll das Kind schon alles alleine macht. Also im Alleinemachen, da waren die Kinder ganz vorn.
Vielleicht habe ich als Baby geschrien, aber dann habe ich irgendwann kapiert, es bringt gar nichts, das Schreien. Also bin ich ein ganz braves Kind geworden.
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern. Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine, wo sollten denn die Frauen hin mit ihren Kindern? Straßenbahnfahrerinnen, Verkäuferinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, Krankenschwester. Die mussten ja alle arbeiten. Tja, es war eben neu. War alles Neuland. Ganz einfach Neuland. Wir waren ein Staat der Anfänger. Natürlich haben wir Fehler gemacht, aber es war eben alles Premiere. Vielleicht braucht man ein zweites Leben, um das erste zu korrigieren. Ich meine, die DDR war schon gut. Guck mal, wir waren gleichberechtigt, per Verfassung. Im Westen, da gab es Feminist. Bist du Feministin? Die hatten ja auch Zeit, die mussten nicht arbeiten. Die hatten genug Zeit, um Feministinnen zu sein. Die waren zu Hause, haben sich um die Kinder gekümmert und dem Mann das Essen gekocht.
Gut für die Kinder.
Ja, wer weiß das schon. Die haben jahrelang gelebt wie in einem 50er-Jahre-Heimatfilm.
Kaffee zum Morgen, Kinder zur Schule einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder vom Kindergarten und vom Hort holen, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege, Dienstag aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder zur Schule einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder vom Kindergarten und Hort holen, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege, Mittwoch aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder zur Schule einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder vom Kindergarten und von Hort holen, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege. Donnerstag, aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder zur Schule einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder vom Kindergarten und von Hort holen, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege. Freitag, aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder zur Schule einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder vom Kindergarten und von Hort holen, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege. Samstag, aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder zur Schule einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder vom Kindergarten und von Hort holen, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege. Samstag, aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder nicht zur Schule, nicht einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder nicht vom Garten abholen und nicht vom Hort. Bernd essen, Kinder essen, Kinder essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege. Sonntag, aufstehen, waschen, Kaffee, Frühstück, Kinder spielen, Kinder irgendwo hinbringen, Kinder zu den Freunden bringen, einkaufen, Mittagessen, Haushalt, Couch und Sessel abreiben, Kinder wieder abholen von den Freunden, Bernd essen, Wäsche, Kinder ins Bett, Fernsehen, Post, Belege. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ich
weiß. Und das war's eigentlich. Mehr macht ihr nicht.
Warum sollte ich denn sprechen? Wofür? Es hörte ja doch keiner zu.
Letztendlich erstickt doch jeder an seiner eigenen Einsamkeit. Und dann nützen all die schönen Worte nichts. Gefühle für den oder den, alles Quatsch. Du steckst in deiner Haut und keine Sau kann dich davor bewahren oder gar erlösen.
Ich habe bis heute so eine Angst vor Nähe. Enttäuschung, Verlust. Vor allem. Deshalb ziehe ich mich bis heute zurück.
Also mein Bruder war nicht in der Wochenkrippe. Der hat auch ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern. Ist doch klar, oder?
Ja, heute versteht man das nicht. Damals hatte man aber zum großen Teil keine Wahl. Machte man nicht mit, wird man bestraft oder ausgestoßen. Macht man mit, geht's einem gut. Macht man nicht mit, geht's einem schlecht und man wird geächtet. Man kann vieles von damals einfach nicht mit der Objektivität von heute betrachten, sondern aus den Umständen von damals.
Das ist so eine Enttäuschung, dass niemand da ist, der für einen da ist. Und die ist so groß, da habe ich eben gelernt, immer nur für mich da zu sein.
Glück ist für mich zum Beispiel, dass niemand was von mir will. Dass ich von niemandem was bekomme. Wenn niemand was von mir will, weiß ich schon, dass ich ihn wieder enttäusche.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich die gesamte Kindheit nur ein Kind war. Mensch, der arme Junge, der arme, hilflose Kurti.
Du bist doch kein Wunschkind, hat meine Mutter immer gesagt, immer. Du bist doch kein Wunschkind. Naja. Das hätte sie eigentlich gar nicht sagen brauchen.
Meine Mutter geht sehr gut mit Geschirr um. Ganz pfleglich. Mit Menschen nicht so. Wir haben noch Tassen aus der Zeit, wo ich ganz klein war. Da passt sie auf. Aber bei einer Tasse merkt man, wenn sie kaputt geht. Bei Menschen nicht so.
Was denkt ihr denn heute hier? Das ging ja nicht anders. Und ich will auch auf die Möglichkeit von Zwangsadoption hinweisen, die bei asozialen Eltern gang und gäbe waren. Also standen die Mütter oder Eltern mit dem Rücken zur Wand. Natürlich bricht es das Herz.
Dann später in Therapie, Burnout-Syndrom, zu viel Arbeit, Ablenkung. Ja, da wurde dann noch eine Bindungsstörung, eine Angststörung, eine Verlustangststörung, eine Essstörung diagnostiziert. Man weiß was noch alles.
Ich habe so eine Angst, mich zu zeigen.
Früher riefen mich mal Leute an, um mich zu fragen, wie es mir geht. Heute weiß man, dass ich das einfach nicht mag. Ich weiß einfach nicht, wie es mir geht.
Ich wäre echt besser alleine ins Kino gegangen.
Immer kalte Füße.
Ich mal allein zu Hause.
Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Lust auf Kontakt mit Leuten. Ich will mich eigentlich lieber wirklich nur allein sein.
Will mein Herz betören bei Musik und Wein.
Auch meine Gefühle jemandem zuzumuten. Also zeige ich keine Gefühle. Und schon gar keine Wut. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch Wut empfinden kann. Ich muss ja auch wütend sein. Jeder ist mal wütend, aber ich kann das nicht fühlen. Ich zeige meine Gefühle nicht mal mir selber. Das nennt man wohl depressiv sein.
Ach, ich lebe einfach allein. Ich habe das jetzt gelernt und irgendwie mit Menschen. Ich streng mich immer an. Ich habe immer das Gefühl, ich muss was recht machen, was können. Und da bleibe ich lieber allein. Also, nee, das geht mir schon gut damit. Schon gut.
Vielleicht lasse ich mich mal auf eine Beziehung mit einem Menschen ein, weiß ich nicht.
Ja, wozu müssen wir immer Kontakt haben? Wozu müssen wir immer Kontakt suchen und so? Das weiß ich nicht. Da musst du mir einfach mal einen Tipp geben. Ich weiß es nicht, wie man das sonst macht, weißt du?
Denn der Preis, den ich zahle, wenn ich mich ständig zurückziehe, ist eben Einsamkeit.
Ich habe ständig Panik, dass meine Kinder weg sein könnten, dass ihnen was passiert. Bis zum Erbrechen, ja, Herzrasen. Und Beziehungen scheitere ständig. Das ist irgendwie alles. Ich fühle mich irgendwie da, wo ich nicht hingehöre. Aber wo ich hingehöre, keine Ahnung.
Er war so warm, mit frechen Augen und weichem Mund. Und ich dachte, bleib immer neben mir. Und dieser Gedanke, bleib immer neben mir, der passt überhaupt nicht zu mir. Ey, ich bin nicht so ein Nähetyp. Aber mit Jan, da wollte ich mich faul küssen. Ja, aber dann kam es ihm anders und jetzt hat eine andere Frau mein Kind. Und als ich Jan gefragt habe, warum er sich für ihn entschieden hätte, da meinte er bloß, ich dachte, du würdest mich nicht brauchen. Ich dachte, du würdest überhaupt niemanden brauchen. Dachte ich, dass ich nie darüber nachgedacht habe, wen oder was ich brauchen würde. Dass ich mir immer gedacht habe, brauchen ist Schwäche und Schwäche ist ekelig und ich will nie wieder schwach sein.
Irgendein Anliegen sollte schon sein, ich weiß, Kino, Ausflug, irgendetwas.
Ich esse lieber. Aber jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich einfach nur verfressen bin oder ob das ein Trauma ist.
Und in dieser Zeit, da kann man sich auch völlig zurückziehen. In Zeiten der Lockdowns und Kontaktverbote, da wird das ja geradezu propagiert. Nie konnte man besser einsam sein als heute. Heute muss man es sogar. Mir fällt das, wie gesagt, nicht schwer. Im Gegenteil.
Schlafen, ja, ist ein Thema, ja. Schlaf, mein Schlaf. Wackelige Kiste, ich schlaf schnell nicht. Dabei würde ich so gern durchschlafen, tief schlafen, so richtig gut schlafen.
Laufen, stehen, sitzen,
liegen.
Lachen, einkaufen.
Wegtragen,
hochheben, umarmen,
küssen. Nani, 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 nani. Schlafen. Nani, nani, nani,
nani. Es sprachen Franziska Kleinert, Ines Schiller, Nina Kronjäger, Inga Wolf, Katrin Höhne, Amina Gusner, Peter-René Lüdicke, Jörg Michel, Nelanie von Draten. Komposition, Musik, Kahn auf Finnland. Text, Schnitt, Regie, Amina Gusner.